Zur 120. Folge des Videospielfreunde-Podcasts begrüße ich, der Dennis, heute die ganze Bagage unserer Runde. Und zwar den Chris, den anderen Dennis und den Carsten an meiner Seite. Grüß euch, euch.
Ja, DCDC ist wieder da.
DCDC.
Aber der Mond ist schon draußen, ich muss jetzt gleich heulen.
Wir müssen uns outen. Wir haben gerade schon ganz entspannte 20 Minuten. Nein, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten aufgenommen.
28, nein, 32 Minuten.
34.
Ja. Viel zu bis lange.
Unser Technik-Monster hier gesagt hat, es geht bei ihm alles nicht, es fängt an zu knacken. Chris hat's verkackt.
Ja, da hast du mal ein kabelloses Headset hier und dann ist das einfach nur scheiße. Dabei ist das eigentlich gar nicht so scheiße, weil das von Jabra so ein Ding ist. Aber irgendwie funktioniert das wohl mit Sonoboss nicht so, wie es sein soll.
Deswegen hast du jetzt Jamba gesagt?
Ja. Wenn du jetzt noch in deinem Mikrofon sprechen würdest, weil wir können Jabra. Im Gegensatz zu den Zuhörern Jabra. Dich sehen, wenn du dich zum Fenster drehst und dahin sprichst, dann hören wir dich wieder nicht. Dann
musst du einfach gut genauer zuhören. Siehst du, ich kann mich auch zum Fenster drehen und man hört mich trotzdem.
Ja. Ihr merkt schon, Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Wir haben gerade auch sehr viele Themen schon abgefrühstückt, als Chris technisch verhindert war. Wir haben euch mit Carsten auf die Börse genommen, wie Nummer aus.
Nur Themen, die nichts mit dem heutigen Themen zu tun haben.
Aber genau, egal. Wir haben uns Witze erzählt. Aber damit wir heute einmal ganz entspannt reinkommen, weil wir heute alle zu viert sind, wollen wir noch mal kurz das übliche, über die übliche Kategorie, was hast du zuletzt gespielt, einführen und einbringen und damit anfangen und euch dann mit in das große, ich finde übrigens Podcasten, einen fantastischen Namen für einen Podcast.
Dann müsste ich den aber alleine machen.
Ja, das ist doof. Ja. Podcasten und Friends.
Podcasten mit 2 T.
Ich möchte bitte, genau, ich sitze dann noch währenddessen auf der Schüssel. Ja. Nein, ich möchte bitte nicht die Galionsfigur des, keine Ahnung, was wäre. Ja, das ist doppelt lustig.
Bevor wir zuletzt anfangen, noch mal kurzer Schnäuzer-Check. 2 haben es hier bei uns im Video geschafft. Dennis sieht aus, wenn irgendwie der Milchbart gerade noch wächst und Chris sieht wieder aus wie 12.
Ja.
Was sagt ihr da draußen?
Ich bitte euch, Alter, mir einen Schnäuzer.
Sieht ja keiner. Also, es ist voll Mode.
Ja, Mode am Arsch.
Das ist
zieh dir dein Mode. Pinkes Hemd wieder an, ey.
Guck mal, ich habe sogar Schattenwurf auf die Lippe.
Ich habe sogar Schattenwurf. Qualitätsmerkmal. Der Schnäuzer ist erst groß genug, wenn der Schattenwurf auf die Lippe fällt. Dann ist
das, auf jeden Fall. Das betont deine Unterlippen, Dennis. Die sind sehr markant.
Nee, ja. Das sind Grafikeffekte heutzutage im Jahr 2025.
Ja. Chris, du hattest gerade angefangen, bevor du angefangen hast zu knacken, mit deinem zuletzt gespielt. Nimm uns doch nochmal mit auf die Reise.
Genau. Ich habe nämlich, ich glaube, ich habe es, der letzte Podcast ist ja ein bisschen her, haben wir ja mit Entsetzen festgestellt. Ich habe Indiana Jones und ein Kreis gespielt. Übrigens auf der PlayStation 5. Ich habe gewartet, bis die das endlich auf einer vernünftigen Konsole raushauen. Unabhängig davon, die Verkaufszahlen auf PlayStation sind jetzt schon größer als auf der Xbox. Das Spiel ist übrigens auch sehr erfolgreich für Bethesda. Also es wäre cool, wenn die damit wirklich was auf die Reihe kriegen, was die Verkaufszahlen angeht, weil das Spiel hat es wirklich verdient. Es ist ziemlich cool. Alle Abenteuer-Spieler ist das sehr zu empfehlen. Auch wenn es aus der EU-Perspektive ist und Machine Games bekannt ist für Ballerorgien, Indiana Jones ist es definitiv nicht. Das ist eher so ein Adventure aus der Ego-Perspektive mit Action-Einlagen und vielen Videosequenzen. Also teilweise kommt es einem vor wie der bessere 5. Teil, bessere 4. Teil. Spielt kurz nach dem 1. Teil, sieht alles wirklich hervorragend aus. Troy Baker, der den Indiana Jones da spielt, kann ihn wirklich hervorragend nachmachen, nachimitieren, Sachen, Bewegungen und so weiter. Und auch großes Lob an die deutsche Synchronisation. Man hat nämlich sehr gute Sprecher geholt, unter anderem auch für den Bösewicht, übrigens Nazi-Symbole und alles zu sehen. Also man merkt, dass hier in Deutschland auch in der Zwischenzeit Videospiele mit solchen Thematiken umgehen dürfen. Alles hervorragend, macht sehr viel Spaß. Wer es noch nicht gespielt hat, sehr zu empfehlen. Wer es bereits gespielt hat, weiß es hoffentlich zu schätzen. Wer hat das von euch schon gespielt?
Nee, du kannst mir das aber mal, bevor du in Urlaub fährst, bitte einmal in den Briefkasten schmeißen.
Nein.
Warum?
Weil du bist da nicht fertig, was, wenn ich wieder da bin.
Wieso, hast du nicht durchgespielt?
Nee.
Ja.
Ich bin schon, glaube ich, 15 Stunden da dran.
Seit wann?
Seitdem ich das habe.
Wie lange ist
das her? Vor 15 Stunden.
Also ich habe es jetzt schon ein paar Tage, als es erschienen ist, also ein paar Wochen habe ich es jetzt schon, weil ich sitze halt nicht so sehr am Stück da dran, aber ich bin schon 15 oder 16 Stunden an dem Spiel dran und ich bin ja nur ein paar Tage weg. Keine Sorge, du kriegst es sofort in den Briefkasten geworfen, sobald ich mit dem Spiel durch bin. Was?
Ist das ganz lieb, sag ich. Ich habe mir vorgestern ein Spiel bei Steam geholt und habe jetzt schon 11 Stunden da auf dem Weg. Ich habe wenig geschlafen, aber hat sich
nicht gelohnt. Ja, dann kannst du jetzt eh kein Indiana Jones spielen, weil du ja auch was gespielt hast.
Das ist richtig, ich habe super viel gespielt, tatsächlich. Der sonst eigentlich so gedacht hat, ich habe nichts gespielt. Ich mache einen kleinen Querschnitt. Ich habe als allererstes in den Tagen, in den Ostertagen, den Gameboy, den es mir damals gebaut hat, mal wieder bemüht und habe Super Mario Land 2, Six Golden Coins gespielt. Es wird tatsächlich aber von Mal zu Mal schlechter.
Ich kann, also man merkt, dass Six Golden Coins stark an der Original-Hardware, also das nicht unbedingt für die Konsole gedacht ist, für den Gameboy, weil das ist ständig am Ruckeln gefühlt.
Ja, es wird langsam. Irgendwann
ja, genau, einen Level, wenn sobald mehr Sachen, Elemente auftauchen, merkst du schon, dass das Ding, man hat wirklich alles aus dem Gameboy rausgeholt bei dem Ding, weil das auch viele technischen Kniffe nutzt, die die Konsole eigentlich gar nicht in der Lage ist, aber man es trotzdem hingekriegt hat. Ich habe mal so einen kleinen Bericht darüber gesehen, also Hut ab. Wenn ich's finde, schicke ich euch das mal. Aber das Spiel habe ich auch mal durchgespielt mit dem Gameboy, den ich übrigens auch vom Dennis mit Display ausgestattet gekriegt habe. Immer noch vielen Dank dafür.
Also wenn ihr auch,
aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Genau. Nee, alles gut. Wenn ihr mal irgendwie einen Gameboy braucht, der einen Akku eingebaut bekommen hat oder ein richtig geiles Backlight-LED-Display haben will oder so, dann ist der Dennis der richtige Mann für euch. Aber ich habe es nicht durchgespielt. Übrigens, wir hatten es gerade noch. Welcher Termin? Einmal kurz in Krefeld, Dennis. Wo seht ihr uns? Wo könnt ihr uns ansprechen und nerven?
Der 14.06.
14.06. auf der Retro Gamescon in Krefeld. Da werden wir, ich vermute, zu viert da sein. Ist das korrekt, Carsten?
Ich schaue noch mal nach, dass ich wieder was versprochen habe, was ich nicht halten
kann. Wehe, wenn nicht, Carsten.
Also zumindest der Chris, der Dennis und ich sind dort am Start. Ja. Vielleicht erkennt ihr uns ja. Sprecht uns an, würden uns freuen. Auf jeden Fall habe ich das Spiel nicht ganz durchgespielt, sondern nur fünf Münzen erspielt. Weil ich hatte eigentlich gedacht, ich spiele das durch und dann hatte ich mir Super Mario Land 3, was ich noch nie angefangen habe, tatsächlich.
Mhm. Ist aber gut, ist ja der NES-Port, ne?
Ja, das liegt hier dann, habe ich nicht gemacht. So, dann habe ich... Boah, Alter, ich muss mich echt konzentrieren, ich habe echt viel durchgespielt. Egal. Letzten Samstag.
Ungewöhnlich bei dir.
Ja, ja. Also es ist letzte Woche Samstag. Wir waren ja, kurzer Einblick noch, wir machen noch einen kleinen Podcast dazu im Deutschen Automobilmuseum. Chris und ich. Und da wollen wir noch ein bisschen was erzählen. Aber danach sind wir bei mir angekommen. Wir wollten eigentlich ein bisschen PC schrauben. Und dann blieben noch zwei Freunde von uns da. Liebe Grüße gehen raus an Dominik und Lars. Und dann haben wir auf diesem kleinen, was ist das, 20 Zoll Fernseher hier und meiner...
Ich glaube, der ist sogar noch kleiner.
...pinken PlayStation Slim... Ich weiß nicht, 4,5 Stunden Pro Evolution Soccer 6 gespielt.
Also ihr habt gespielt, ich habe zum Glück nur zugeguckt, ich spiele das Spiel nicht mehr, aber es waren dabei sehr interessante Partien, ja. Sehr spannende vor allem teilweise.
Es ist einfach so ein gutes Fußballspiel. Also Momentum gibt's da nicht, es ist einfach ein fantastisches Fußballspiel. Dann in dem Zuge an diesem Tag haben wir uns viel darüber unterhalten, wie gut Bundesliga-Manager früher waren und dann habe ich echt mal hin und her geguckt. Dann bin ich durch Zufall am Was haben wir heute?
Mittwoch.
Haben wir schon Mittwoch? Alter Verwalter. Ja. Bin ich durch Zufall am Montag Nachmittag über We Are Football 2024 gestolpert bei Steam. Hab mir ein paar News durchgelesen, einen Artikel auf der GameStar und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist von 35 Euro auf 19 reduziert. Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Und das Ding ist cool. Ich weiß nicht, ob es ewig gut spielbar ist, aber das Ding weckt einfach coole alte Fußballmanager-Vibes. Ich glaube, da ist auch der Köhler, hat das ja auch programmiert, der Anstoßmacher. Das heißt, du merkst halt, was da teilweise für eine Liebe drin steckt. Klar, Leute, die halt irgendwie 20 Saisons gespielt haben, meckern über irgendwelche Sachen, aber da bin ich ja lange nicht. Aber das ist wirklich ein Ding, was echt Laune macht und
wichtige Spaß Frage ist. Dazu.
Ja, jetzt bin ich für dich.
Wie hoch ist die Möglichkeit, das Stadion auszubauen?
Du kannst das Stadion ausbauen, du kannst auch das Vereinsgelände ausbauen. Das Vereinsgelände ausbauen ist von oben, also quasi wie, ja, von oben Draufsicht. Mhm. Und das Stadion kannst du wie früher sämtliche Tribünen einzeln aufstocken. Also kannst es richtig cool ausbauen. Wenn das Spiel läuft und du hast zum Beispiel nur eine Tribüne und hinten deine kleine Geschäftsstelle und einen Scheißhauscontainer, dann werden die Spielszenen quasi eingeblendet wie früher. Also früher hast du ja bei BMP gesehen, wie dann der Ball flackerte und dahin gelaufen ist. Ja. Jetzt hast du quasi eine Schusschance und dann sieht man auch dein ganzes Stadionareal. Das heißt, du kannst das Stadionareal auch so drohnenmäßig in 3D dir angucken. Aber es ist alles nicht so hardcore übertrieben real gemacht, sondern es wirkt einfach gefühlt ein bisschen retro-like. Ist cool. Ist wirklich gut.
Okay. Ja, ich habe es ja nur auf dem Bild gesehen, was du mal geschickt hast.
Ja, das war ja, genau, ich hatte euch einen Screenshot aus, da lief das Spiel gerade und da war keine Spielszene. Aber wer es gar nicht kennt, ich kann euch nur empfehlen, einmal kurz YouTube oder bei Steam mal reinschauen. Die Menüs sind einfach nachvollziehbar. Es ist nicht tausendfach verschachtelt. Wenn man sagt, man hat keine Ahnung, man will sich nicht um den Trikotsponsor kümmern, dann lässt man das die Assistenten machen. Wenn man keinen Bock auf Training hat, dann lässt man das die Assistenten machen. Also, es ist wirklich, hat wirklich harte Bundesliga-Professional-Vibes irgendwie. Du kannst zum Beispiel auch sagen, okay, ich sag jetzt, ich will die Aufstellung spielen und ich möchte, dass meine Spieler, die aufgestellt werden, nach den 1, 2, 3 oder 4 Prioritäten in der Reihenfolge und Gewichtung aufgestellt werden, dann kannst du es einmal festlegen und dann sagst du Co-Trainer aufstellen, dann sortiert ihr die Spieler quasi ein, wenn du noch nicht so ganz kommst. Also es ist wirklich gut, es ist wirklich wirklich ganz ganz witzig.
Ja, gut.
Ja.
Cool.
Aktuell bin ich Trainer in der Hessenliga, bin einigermaßen gut in die Saison gestartet, bin jetzt knapp überm Strich vor der Abstiegszone, hatte zwischendurch 7 Spiele in Folge verloren und habe mich jetzt zum Start der Rückrunde tatsächlich wieder mit 4 ungeschlagenen Partien und 2 Siege gegen die Tabellenführer und den 5. wieder über den Strich gerettet. Also es ist durchaus auch anspruchsvoll, was das angeht.
Überleg die ganze Zeit, welches Spiel dieser Art ich denn damals gespielt habe. Ich glaube, das war Bundesliga-Manager und PC. Kann das sein?
Da gab es aber viele.
Ja, also es PC gab es viele.
Ja, ja. Also da gibt es meistens immer eine Zahl oder sowas noch dahinter gehabt.
Schau doch mal auf YouTube bei Retrotastisch, da gibt es 2 fantastische Videos zum Thema Bundesliga-Manager.
Ja, und zwar
die Geschichte der Bundesliga-Manager von 81 bis, ich glaube, 90 im ersten Teil und danach von Mitte 90 bis ins Aktuelle. Das ist wirklich witzig. Da haben 2 richtig coole Jungs richtig geile Videos gemacht. Lass ein Abo da, ne?
Ja.
Ich kann mich da nur an, was war das? Anstoß und Hattrick oder so noch erinnern? Gab's das irgendwie? War das?
Ja, ist ja auch welche.
Ich weiß nicht, ob das Manager waren.
Das waren alles Manager eigentlich. Anstoß
ja,
war Anstoß. Das.
Ja, und der genau. Anstoß gemacht hat, hat auch We Are Football 24 gemacht. Tatsächlich haben wir früher nie Anstoß gespielt, sondern wir waren quasi Bundesliga-Manager Professional Spieler. Danach lange Zeit DSF-Fußballmanager, Kicker-Sportmanager und ja, das ging so weiter. Übrigens, es gibt für We Are Football 24 sogar offiziell im Steam Workshop ein Patch mit komplett Originaldaten.
Ein Hoch auf den Workshop.
Mit, weiß nicht, 180 Ligen weltweit, 76.000 Spieler, also wirklich brutal.
Bis die FIFA-Wind davon
Nein, kommt,
dann gibt's das nicht mehr.
Ist kein Problem. Offensichtlich. Okay. Tja.
Ja, Carsten.
Genau.
Ich bin zu einem Klassiker zurückgekehrt. Und zwar, Achtung, wir haben wirklich was Dummes gemacht, meine Frau und ich. Also es war wirklich dumm, weil wir uns hinterher nicht nur geschämt haben, sondern auch des Geldes nachgetrauert haben. Wir haben uns im Kino a Minecraft-Movie angeguckt.
Oh.
Warum auch immer. Und ich muss sagen, die erste halbe Stunde dieses Films war ultra witzig. Und dann fing der Minecraft-Teil des Films an. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also die erste halbe Stunde war wirklich, da waren 2, 3 Lacher drin, wo ich echt dachte, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist wirklich lustig. Und dann wurde es halt flach. Aber es hat dazu geführt, dass wir beide angefangen haben, die aktuelle Version von Minecraft auf den Next-Gen-Konsolen zu spielen. Und ich musste sagen, ich bin so ein bisschen hinten übergefallen, weil die Story dahinter ist, ich habe mir Minecraft damals, als es noch dieses Indie-Projekt dieses schwedischen Entwicklers war.
Mojang, was im Browser
liegt. Mojang, genau. was im Browser, oder in der, ja genau, so eine Browser-Java-Edition war das immer, lief, habe ich mir damals einen Lifetime-Account für, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es waren 3 Euro paar zerquetschte so ungefähr gekauft. Das war so ganz am Anfang, wo das noch Beta-00001 oder so war. So, dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir schon damals, hey, Lego ist cool, digitales Lego ist auch cool, das hat Potenzial, es ist mega witzig. Und wie Carsten manchmal so ist, Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens, legt das beiseite und denkt nicht mehr drüber nach. 20 Jahre später gefühlt, ich weiß nicht, wie lange es Minecraft schon gibt, ne, gucken wir da wieder rein. Und ich weiß ja, dass Microsoft das gekauft hat und dass das quasi genauso eine Gelddruckmaschine mittlerweile ist wie Sims-Add-ons oder was es da noch so für Spiele gibt, die sich quasi am Leben halten durch Inhalte. Und alter Falter, ist das ausgeklügelt. Also wir haben wirklich da drin gebaut und geguckt und nicht mehr, sind nicht mehr aus dem Staunen gekommen, was wir halt hinter jeder Ecke und unter jeder ja, unter jedem Stein irgendwie noch gefunden haben. Und die Fülle an Dingen, die man bauen kann und die Fülle an Materialien, die es mittlerweile in dieses Spiel geschafft haben, sind halt unendlich. Also es macht halt wirklich Bock. Ich hätte es nicht geglaubt, weil ich echt gedacht habe, so, na ja, ist halt so ein klassisches Fortnite-Kinderspiel, jetzt mal böse gesagt. Ich habe jahrelang nicht mehr reingeguckt. Also da steckt wirklich ultra viel Inhalt drin.
Da, ich habe da auch lange mal drüber nachgedacht. Ich habe es ja noch nie gespielt. Und das, was du gerade wieder erzählst, ist wirklich gemein, weil das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, boah, das müsstest du auch mal spielen, auch wenn du schon über 40 bist. Aber vielleicht hast du ja doch was verpasst. Frage dazu, ist es aber, du musst aber schon eigene Ideen und Fantasien reinbringen. Ne? Es ist so ein bisschen wie, also wenn du der Typ bist, der ein Lego-Set aufbaut nach Anleitung und daran Spaß hat, dem aber eine bunte Kiste hinstellst und auskippst und völlig verloren bist, also so muss ich mir das vorstellen auch, oder?
Also es ist schon völlige Reizüberflutung, glaube ich. Also was sie gemacht haben, es ist leichter geworden. Ich kann mich an das anfängliche Minecraft war wirklich, du hattest A, nicht so viele Materialmöglichkeiten. Also es gab relativ begrenzte Sachen und auch relativ begrenztes Biom, wenn ich mich erinnere. Also die Welt, die generiert wird prozedural, war halt, ich weiß nicht, ob es da schon Schneegrenzen gab und so weiter. Also mittlerweile ist das ja wirklich mathematisch auch relativ ausgeklügelt, ab welcher Blockhöhe irgendwelche, ja, ne, Schnee fällt ab der Blockhöhe, du kannst bis zu dem Block runtergraben, dann gibt's irgendwann so eine Sedimentschicht, wo du dich nicht durchgraben kannst, weil es ja die Welt irgendwie begrenzen muss, also etc. pp. Und früher war es wirklich so, und das war echt gemein, aber natürlich auch viel kreativer als das Spiel heute, was so ein bisschen, ich sag jetzt nicht vercasualt worden ist, aber die Einstiegshürde wurde sehr runtergezogen, weil früher war es wirklich so, du hast Sachen abgebaut, und dann hattest du kein Kochbuch oder Rezeptbuch für irgendwas, sondern dann stand da, ja, jetzt überleg doch mal, wie ungefähr eine Schaufel von der Form ist und dann setzt mal 2 Stöcke übereinander und darunter einen Stein. Oh, Steinschaufel. Das hat dir aber keiner gesagt. Es gab auch nirgendwo eine Anleitung, wo drin stand, diese Werkzeuge stellst du so her, sondern musstest du dich überlegen, wie könnte die Form sein und was für Materialien könnten am Ende in Summe dieses Werkzeug oder diese Kiste oder dieses Bett ergeben, das musstest du selber rausfinden. Und da gab es ellenlange Einträge von Leuten, die gesagt haben, ich habe jetzt rausgefunden, wie man ein Fass baut. Ich habe rausgefunden, wie man eine Tür baut. Ich habe, was weiß ich. So, und heutzutage ist es so, du sammelst halt die Materialien beim Abbauen auf. Und sobald du ein neues Material abgebaut hast, eröffnen sich in deinem Rezeptbuch 5 neue Rezepte beispielsweise. Du kannst Sachen immer noch selber rausfinden, aber es ist nicht notwendig. Und deshalb ist es halt so eine Mixtur aus, ist es mehr dazugekommen, ist es ultra ergiebig, was du da machen kannst. Aber es ist nicht mehr so ein hier bist du und jetzt lasse ich dich hier stehen und du weißt auch gar nicht, was du machen musst, sondern guck einfach mal, was passiert. Also das ist es nicht mehr.
Also man hat es halt den Leuten zugänglich gemacht letztendlich. Ganz
zugänglich her. Zugänglich, also es ist immer noch nicht so, dass du bei der Hand genommen wirst, aber wesentlich zugänglicher.
Also ich kenn's noch, da gab's dann gerade, also ich kenn's auch noch aus der damaligen Zeit, Carsten, was du gerade erzählt hast, als minus Beta 0,0 ja. Minus 12. Wir haben's immer neben WoW gespielt, wenn mal gerade in WoW nichts ging oder wir Raid-Pause hatten oder was auch immer. Und irgendwann kam ja dann dieses Redstone, wo du dann praktisch so eine Art Elektrizität ja. hattest. Oder irgendwie gab's auch Sprengstoff, Dynamit und all sowas. Und wir hatten Heidenspaß daran, irgendeinem anderen Obsidianblock vor die Tür zu klatschen, dass er nicht mehr in sein Haus reinkam. Oder ich hatte bei mir zum Beispiel eine Falltür. Ich hatte dasselbe mal bei meinem Nachbarn gebaut. Allerdings ist er dann durch so einen Trigger geflogen, durch die Falltür, und hat sein ganzes Haus gesprengt. Das hat für den richtigen Lacher gesorgt. Also ich habe immer so Arschloch-Aktionen gemacht, ne? Aber interessant, was draus geworden ist. Ich habe es jetzt für die Switch tatsächlich die Tage am Trödelmarkt gekauft und Ja, zu wenig Zeit. Mal reingucken.
Das ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Zeitfresser-Spiel.
Genau.
Es ist halt Spoiler, endlos.
Es wird dich erschlagen. Ja, es wird dich mit der Fülle an Optionen erstmal überrollen. Und ja.
Es ist halt einfach endlos. Du kannst halt unendlich Zeug tun. Ne? Naja.
Das Interessante an Minecraft finde ich ja eigentlich eher, dass du da ja auch mit Hilfe von diesen Blöcken, die du da baust, es gibt ja Logikblöcke etc. und so weiter, es gibt ja die ganze Rechenmaschinen damit gebaut haben oder andere Dinge, ganze Welten nachgebaut haben. Und da gibt es irgendwo, habe ich mal vor Jahren schon gesehen, die Enterprise in Lebensgröße nachgebaut, so gesehen, mit jedem einzelnen Deck und also in Sachen Kreativität ist da, glaube ich, die Grenze sehr weit nach oben geschoben. Weil irgendwo ist da natürlich eine Grenze, klar, allein die Tatsache, dass alles nur Blöcke sind. Aber es ist schon wirklich ein wahnsinnig kreatives Spiel. Und ich muss sagen, wir haben, also Minecraft ist heute ja immer noch wirklich wahnsinnig beliebt. Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit Bewerbungsgespräche mit neuen Azubis geführt. Und ich glaube, von den 6 Bewerbungsgesprächen haben 4 davon Minecraft immer noch gespielt. Das ist bei den, also ich hab's lieber, wenn die Jugendlichen oder wenn die Kinder Minecraft spielen, als Fortnite.
Oh, Fortnite finde ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ja. Ich finde das tatsächlich eine interessante Frage in einem Bewerbungsgespräch.
Tatsächlich, nachdem ich rausgefunden habe, dass die Minecraft mögen, habe ich teilweise so ein paar Fragen aus Jux dann in diese Richtung dann gestellt. Aber das war jetzt natürlich nie bewerbungsrelevant, klar. Wäre ja schlimm gewesen.
Im nächsten Bewerbungsgespräch werde ich mal so sagen, so, ich spiele Nachthelf-Irokese, was spielst du?
Genau.
Ne? Irgendwie so. Ne, ja.
Ach, du bist der Mönch. Ja, genau.
Ja gut, ich habe mich gerade, glaube ich, selber übergeleitet. Also mein zuletzt gespielt ist World of Warcraft. Langweilig, ich weiß. Das
ist bei dir nicht tot zu kriegen, ne?
Hä, war ja nicht in Guild Wars Fieber?
Hab ich ja, Guild Wars haben wir auch lange gespielt. Sind aber dann wieder gewechselt, weil Guild Wars halt endlich ist. Also Guild Wars ist, wenn du die Hauptstory durch hast, deinen Scheiß gemacht hast, durch diese horizontale Progression, die Guild Wars halt nun mal hat. Du hast dein bestes Gear und ja, du kannst eigentlich nur noch irgendwelche Daily Routines irgendwie nachholen.
Also Late Game ist dann nicht. Hast du die Idean-Rüstung zusammengefarmt?
Ich habe wir stehen jetzt bei 6 Legendaries tatsächlich. Wie viel ist das? 12 oder so. Ne? Also Legendaries haben wir noch nicht alle, aber
ja, alles gut.
Das ist halt, ob du die jetzt hast oder nicht. Weißt du, in Guild Wars gibt's halt offiziell so gesehen noch nicht mal einen Damage-Meter. Also es ist egal.
Ja.
Und das Zeug fällt halt eh um. Und
ist das immer noch halt im High-Level-Bereich, wer die Halle der Helden hält, hat dann die Halle der Helden, ne?
Ja. Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
Also dieses PvP-Ding, wo dann quasi dann der Riss öffnet und wo du dann quasi dann nur reinkommst, wenn die Halle gehalten wird von dem Kontinent. Ist das noch so, oder?
Nee, das ist nicht mehr so. Also du hast jetzt World vs. World. Da spielst du halt, ne? Also, ne? 2 Fraktionen gegeneinander.
Ah, okay.
Gibt's noch so eine Art Gildenkrieg. Und dann hast du halt noch das normale PvP. Dann machst du halt noch deine normalen Dungeons und sowas, ne? WoW ist es dann wieder geworden oder immer noch, weil du halt da diesen mythischen Modus hast. Also wir haben halt alle mittlerweile so gesagt, wir haben halt nicht mehr so wirklich Lust auf feste Raid-Tage und so Sachen, wo du halt weißt, okay, du hast jetzt immer Mittwoch, Montag und Dienstag Raid oder so. Boah. Oder Sonntag noch.
Leben, ey. Okay, verstehe ich.
Nee, das ist aber normal in WoW. Also das ist nichts Ungewöhnliches, dass du 2 bis 3 Raid-Tage hast. Und es gibt halt diesen mythischen Modus, wo du halt zu fünft einfach Dungeons spielst in unterschiedlicher Höhe von den mythischen Modi und dann bekommst du dafür halt Rating und wenn du genug Rating hast, bekommst du halt einen Mount und wenn du noch mehr Rating hast, hast du noch einen Mount und so weiter.
Chris, warte ganz kurz. Einwand, Chris, für uns ist das Aufwand, weil es weil es halt noch untergebracht werden muss. Für manche ist das normales Arbeiten und Leben, ne? Also, das ist halt Daily Routine, da, so wie du morgens zur Arbeit gehst. Das war damals schon so.
Ja, also mit Arbeit hat es weniger zu tun. Ich würde es eher vergleichen, wie als wenn du 2-3 Mal die Woche Fußballtraining hast. Oder bei irgendeiner Hobbymannschaft spielst oder so. So ist es mit Raid-Tagen. Also, Es ist nichts anderes.
Aber du, halt, du musst dich auch nicht mehr so vorbereiten. Wie früher musstest du, wenn du dreimal die Woche geradet hast, musstest du die restliche Zeit der Woche zu Hause sein, um deine Vorbereitung zu farmen.
Nee, das brauchst du nicht. Also so ist es nicht mehr. Nein, also Vorbereitung heutzutage ist immer noch so. Klar, du musst die Taktiken kennen, du musst
also da, dich halt ja,
mit dem Boss auseinandersetzen, aber das machst du halt in der Regel. Guck mal, wir hatten jetzt 8 Dungeons zu lernen. Also neue Dungeons mit jeweils 3 bis 5 Bossen, die du halt dann auch in einem Zeitlimit schaffen musst und solche Sachen. Und das war tatsächlich dann schon viel, weil du halt dann, wir verabreden uns immer so ein bisschen los. Also wir sagen, sprechen zum Beispiel, wenn wir jetzt als Beispiel heute spielen, und dann sprechen wir dann den nächsten Termin ab, dann halt, wann alle können. Das ist dann immer so ein bisschen frei. So, das kann mal ein Mittwoch sein, das kann mal ein Freitag sein oder wie auch immer, ne? So, und bis dahin, dann ist es halt meine Aufgabe, so ein bisschen als, ja, kleiner Gruppenchef, sage ich jetzt mal, dann zu sagen, okay, wir spielen dann dieses oder jenes Dungeons und die Jungs bereiten sich dann halt vor, dementsprechend. Ne?
Also das letzte Mal, wo ich irgendwelche Dungeons gelernt habe, war Division 1.
Ja, gut, wie gesagt, ob das Parallelen hat, weiß ich nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn,
auf jeden Fall, sag ich mal so.
Das ist halt ein harter Push so. Das ist halt, wenn du dann gerade gelevelt hast oder so, ne, wir sind halt erst mit dieser Season noch angefangen. Also uns gibt's jetzt seit 5 Wochen wieder. Davor haben wir Guild Wars gespielt. Und und dann praktisch dann direkt die Hülle an oder die Fülle an Zeug zu lernen hast, ne? Ist ein bisschen hart. Aber wir kennen das ja als ehemaliger Hardcore-Spieler, ist uns das relativ egal. Ja, und jetzt haben wir so unsere 2-3 Abende die Woche, wo wir halt zocken. Weil du es gerade sagtest, Dennis, prinzipiell Farmen brauchst du nicht mehr. Die haben ja irgendwann diese WoW-Tokens eingeführt, die du, also da kannst du für 20 Euro dir so einen Token kaufen, das kannst du wiederum verkaufen und das bringt so 350.000 Gold oder so. Und damit kommst du endlos aus. Also du hältst eigentlich die Balance. Also du hältst die Balance aus dem, was du brauchst, um deine Dungeons zu laufen oder um deine Raids zu machen und zu dem, was du durch deinen Scheiß, wenn du halt irgendwie ein bisschen spielst, so außerhalb von Dungeons wieder reinkriegst. Das hält sich die Balance.
Ich vermisse die Zeiten, wo ich die ganze Woche unter Sachen farmen musste, damit ich Zauberöl herstellen konnte.
Ja, Zeit gibt es halt auch.
Wenn
ja,
du jetzt 20 Euro für so einen Token ausgibst, was kostet das Spiel jetzt mittlerweile monatlich? 7 Euro oder so? Oder?
Nee, das liegt bei 12,99.
Immer noch, ja, okay.
Ja, pro Monat. Aber du brauchst halt, wie gesagt, bei mir war es jetzt so, erstmal, ich habe irgendwie unendlich Gold, weil ich einfach über die Jahre lang, wo es diese Marken halt nicht gab, diese Auktionshausgeschäfte, so unendlich viel Gold angehäuft. Ja. Und ich sag mal andersrum gerechnet, ne, wenn du dir für 20 Euro so einen Token kaufst, dafür Gold nimmst, ja, ist das völlig legitim, mit Blizzard bietet das ja selber an. Und wenn du jetzt umrechnest, nehmen wir jetzt mal an, du hast einen Stundenlohn von just 20 Euro netto, dann in einer Stunde machst du nie 350.000 Gold.
Nee.
Also das Spiel ist deutlich, also Retail selber ist deutlich casual-freundlicher geworden, also du hast nicht mehr diesen harten Grind, das Leveln geht schneller und du hast schnelle Möglichkeiten, auch mit deinem Gear zu kommen, wenn du früher Level 60 warst und ich sag mal, Blackwing Lair war schon draußen, dann warst du erstmal ein grüner Klaus und das bist du auch geblieben, außer es hatte jemand mal Erbarmen mit dir und hat dich mal irgendwo mitgenommen.
Ja.
Ne? Mittlerweile ist das anders.
Wobei, wenn jetzt müssen wir aber auch Erbarmen mit unseren Zuhörern haben, weil ich glaube, beim Thema WoW schlafen die so langsam ein. Nichts für ungut.
Das stimmt nicht. Wenn wir 15 Minuten über einen Bundesliga-Manager quatschen können, kann ich
auch mal. Ey, das ist ja auch richtig machen. Gut. Soll ich von meinem Top-Stürmer Ibizi-Ibizi-G nochmal?
Ja.
Okay. Er trifft nix. Nix trifft
er. Also ihr könnt gerne mal einen WoW-Profi-Podcast machen, aber dann bin ich raus. Dann könnt ihr euch gerne eine Stunde darüber unterhalten.
Das finde ich jetzt unfair, Chris. Aber dann mach weiter.
das muss sein. Wir müssen Zeit. Wir haben Zeitpläne.
Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit.
Genau. Also weiter. Wer hat noch was gespielt? Keiner mehr.
Dann kommen wir zum Podcasten.
Zum Podcasten. Ja, ich habe mich ja in die Bresche geschlagen. Ich würde das Thema tatsächlich, das zweite Thema, was ich noch hatte, würde ich jetzt tatsächlich zuerst machen wollen, weil es A, vielleicht interessanter sein könnte. und B, weil gerade der Name schon eines Übeltäters gefallen ist, nämlich Indiana Jones und The Great Circle auf Englisch, viel schöner.
Der deutsche Name ist kacke.
Indiana Jones und der große Kreis. Also wer sich das hat einfallen lassen, egal. So, denn ich wollte auf ein Thema mit euch heute mal zu sprechen kommen, was besonders den Denis Simolkon triggern wird als Sammler, der sagt, bleibt mir weg mit euren Downloads, ich will alles physikalisch haben, damit ich es auch noch spielen kann. Und da sagt die Industrie, Edgy Badge, hier ist der dicke Mittelfinger, kannst es kaufen, kannst dir an der Wand hängen. Und zwar mit dem dicken Mittelfinger. Denn nicht nur Indiana Jones, sondern auch Doom Eternal, nee, Doom The Dark Ages, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, machen quasi die CD zum ja, Bierdeckel. Denn auf einer standardüblichen UHD, DVD, Blu-ray, wie auch immer, passen ungefähr knapp 100 GB drauf. Jetzt dürft ihr mal ein lustiges Ratspiel machen. Was glaubt ihr, wie viel von diesem Platz nimmt denn Doom The Dark Ages auf der PS5 und auf der Xbox Series S ein?
400 GB.
Da bist du noch weit drüber. Da bist du drunter. Aber du näherst dich schon.
Zumindest 250 GB.
Nein, ihr liegt alle falsch. Und zwar, auf der PS5 sind satte 85 MB auf der Disk. Und auf der Xbox Series immerhin 300 MB.
So. Moment. Hast du jetzt gerade gefragt, wie viel die
auf der Disk drauf ist? Wie viel auf der Disk drauf ist, die du kaufst?
Ich hab gedacht, du meinst, wie groß das Spiel ist.
Nein. Wie viel ist auf der Disk, die du kaufst,
ist ja nur die Lizenz drauf, weiß doch jeder.
Moment. Aber zumindest war es früher mal so, wenn das Spiel unter der 100 GB Grenze war, hat man das komplette Spiel noch auf die Disk gekriegt und musste unter Umständen höchstens in Kauf nehmen, dass man keinen Patch oder so, der ein paar Fixes mitgebracht hat, einspielen konnte. Es war aber lauffähig. Hm. Und gerade geht die Unart rum, dass die Zeiten vorbei sein könnten. Und das fand ich schon ein bisschen frech.
Ja, wobei diese Unart gibt es ja, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ich sag nur,
ja, aber so hart hat es keiner bisher getrieben.
Ja, das ist wirklich hart, das stimmt.
Also das ist schon wirklich lächerlich.
Ja.
Das ist schon Ressourcenverschwendung, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, da kannst du jetzt auch klemmen eigentlich.
Ja, da kannst du auch gleich ein Stück Papier reinlegen. Also das war mein erstes Reizthema, wo ich mir gedacht habe, was hält denn zum Beispiel so jemand, der sagt, ich möchte Spiele archivieren, wer so eine Fahne hochhält, was hält der eigentlich von solchen Praktiken? Das kann ich jetzt ja mal zur Debatte stellen.
Fragst du mich mal, ob ich eins der Spiele habe, bitte?
Ja, das kommt noch hinzu. Bist du denn so konsequent und sagst, wisst ihr was, dann hier?
Ja, ich hab die Spiele nicht.
Ja.
Also pass auf, es ist schwierig, das Thema. Generell, ich bin kein Fan von diesem neumodischen Wegcanceln. Alles, was mir nicht passt, cancel ich weg. Das ist nicht so meine Art, damit umzugehen. Sondern ich finde, das ist ein Trend, der mir nicht gefällt, auf jeden Fall. Mhm. Aber letzten Endes, es gibt halt auch Spiele, die sind halt deutlich größer auf Platte und die passen nicht auf eine Disk. So, wenn ich jetzt sage, ich will dann aber gerne 5 Discs haben, wäre das sicherlich meine Herangehensweise, aber die ist nicht wirtschaftlich.
Das habe ich auch bezahlt.
Ja, aber die ist halt nicht wirtschaftlich. So, und ich sag mal, in Zeiten, wo ich mir irgendwie ein Switch-Spiel kaufe und dann da so ein lustiger Code drin ist.
Aber nicht wirtschaftlich. Wir reden davon, dass Nintendo als Beispiel mal 90 Euro für eine Disc-Version aufruft. Also die 28 Cent Plastikschrott da, die werden sie wohl auch noch hingeschissen kriegen, ne? Also
den, das Thema,
das müsstest du belegen tatsächlich, weil wenn wir jetzt mal, also ich führe mal an, früher sind ja Spiele auch irgendwann auf irrsinnig vielen CDs erschienen, weil es nicht anders ging. Heutzutage sagt man, das geht dann nicht, weil ich das nicht will. Nicht, weil die Produktionskosten einer DVD so hoch sind. Also das ist schon, denke ich mal, gewollt.
Also vom Hersteller. Natürlich ist das gewollt. Natürlich betreiben die eine absolute Margenmaximierung in jeder Hinsicht, wo sie es können. Klar. Warum ist das so? Ich meine, ihr habt die ganzen anderen Podcasts mitgemacht. Die meisten Studios gehören mittlerweile zu einem größeren
Konzern.
Portfolio an Studios, dem da drüber einem Konzern gehört, ja, und da drüber stehen, weiß ich nicht, die Illuminati oder so. aber letzten Endes, es ist halt so, und es ist halt heutzutage auch mit den Herstellkosten, ne, du hast halt, früher hast du so ein Spiel aus einer Garage programmiert, ja, dann irgendwann, habe ich schon mal gesagt, waren es da mal 10, 15 Leute. Wenn ich jetzt höre, dass unbestätigte Zahl irgendwie GTA 6 2 Milliarden oder irgendwie sowas um den Dreh an Entwicklungskosten gehabt haben soll, kann ich es nachvollziehen, dass Entwickler sich sagen, okay, ich spare jetzt ein, wo es geht, scheiß auf Disk, scheiß auf Lagerplatz oder so, sondern ich release das jetzt einfach, und wenn dann jetzt einer meint, er muss unbedingt eine DVD haben, ja, dann brenne ich ihm eine, klappt da ein Logo drauf, und hat er eine DVD, hat er eine Blu-ray, da ist dann halt nur 20 MB drauf. Davon halten tue ich nichts, ist das Schwachsinn, na klar, aber du kannst halt protestieren, wie du möchtest. Die nächste Generation, wette ich mit dir, hat nicht mein Laufwerk. Das Thema ist obsolet, und ich tue mich halt prinzipiell, ist persönliches Ding so von mir, über Dinge nicht aufregen, die ich nicht aufhalten kann.
Ach, dann aufregen sollst du dich auch überhaupt. Das war, glaube ich, auch
nicht die Situation. Nee, nicht aufregen, aber ihr wisst, wie ich das meine. Also ich tue mich nicht über Dinge mokieren, wo ich weiß, ich kann sie nicht aufhalten. Die Spieleindustrie geht seit Jahren in eine Richtung, die ich nicht unterstütze oder die ich nicht so für gut halte. Ne?
Geht die Spieleindustrie nicht eigentlich jetzt den Schritt, den die Film- und Serienbranche schon ein paar Jahre vorher gemacht hat?
Ich meine, Streamingdienst?
Ich meine, die DVD und die Blu-ray. Oder sagen wir erstmal die DVD. Das war auf jedem Trödelmarkt eine Währung, eine harte Währung. Da waren ja wirklich, eine DVD ist immer 10 Euro wert. Eine Blu-ray ist immer 15 Euro wert. Kein Mensch will mehr DVD oder Blu-rays haben.
Ja. Es geht da ganz kurz zurück, ne? Ganz kurz wegen dem Thema Blu-rays und so weiter. Wir sind jetzt letztens im Zentrum gewesen. Da haben die ja den Saturn zu einem Mediamarkt umgebaut. Mhm. Die Fläche ist identisch geblieben, nur mit dem Unterschied, dass jetzt Computer und Co. nach unten gewandert, Dennis, du kennst ihn ja, dass es nach unten gewandert ist, statt oben. Ich bin immer da gewesen. Und die hatten früher wirklich, ich weiß nicht, wie viel Metern an DVDs und Blu-rays dort. In der Zwischenzeit ist das wirklich so stark eingekürzt dort, dass die Ecke für DVDs wirklich in eine kleine Ecke passt. Und auch die Spiele für Konsolen, PCs ist so stark und man hat den ganzen anderen Produkten so viel mehr Platz gegeben, gegenüber diesen Datenträgern. Das zeigt eigentlich schon sehr deutlich, dass vieles wirklich auf den rein digitalen Vertrieb halt geht. Also, das zeigt das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Wir waren erschrocken, als wir da rein sind, dachte so, huch, das sollen die DVDs sein, da macht das Stöbern ja gar keinen Spaß mehr.
Ja, also, für mich ist es eigentlich generell so, ich muss dazu sagen, ich habe diese, jetzt auch, weil du gerade Nintendo sagtest, Dennis, ich habe diese Preisaufregerei da nicht. Wenn ich irgendein Spiel haben möchte, auch jetzt hier für die Switch 2, dann kaufe ich mir das. Ja, das ist in Ordnung für mich. Letzten Endes, aber trotzdem, das Ganze macht halt jetzt gerade eine Richtung in Richtung Streaming. Oder einfach nur Software on Demand, und die Discs wird's nächste Konsolengeneration eh nicht mehr geben, das sagte ich schon. Dementsprechend muss ich halt damit leben. Ich meine, beim PC, das Thema hatten wir auch schon 100 Mal, haben wir auch damals gesagt, es gibt keine Big Boxen mehr, wir kaufen nie wieder PC-Spiele. Ja, danach haben wir DVDs gekauft. Und dann haben wir gesagt, jetzt gibt's keine DVDs mehr, wir kaufen nie wieder PC-Spiele. Diese Online-Scheiße, die können uns mal. Und wir spielen immer noch PC. Also was willst du machen? Also letzten Endes, es gibt da halt eine Entwicklung, wir kommen da nicht dran. Das hat noch vielleicht auch weltwirtschaftspolitische Gründe, warum Dinge so sind. Und ja, und da machst du halt aus einer Mücke einen Elefanten, glaube ich, wenn man das versucht auszuleuchten. Also ich habe die Spiele nicht, um das auf deine Eingangsfrage zu kommen. Und wenn ich der Meinung wäre, ich müsste sie unbedingt spielen, Carsten, dann müsste ich den Deal wohl eingehen. Ne? Was will ich denn anders machen? Ich habe ja keine Möglichkeit. Ne?
Genau, aber die eigentliche Möglichkeit, die du hättest, wäre halt der komplette Verzicht, was du auch schon gesagt hast. Es geht ja nicht darum, sich künstlich aufzuregen oder zu sagen, ich cancel jetzt irgendwas. Man kann ja Dinge trotzdem anprangern, ohne zu sagen, alter Mann schreit Wolken an. Ne? Es geht ja darum zu sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist eine eindeutige Taktik, um den Konsumenten in irgendeine Ecke zu drängen, um ihn auch rechtlich ein bisschen zu beschneiden, weil wir haben ja, glaube ich, das Thema auch schon mal immer angesprochen mit, was ist Eigentum und was ist Besitz. Mhm. Ja, ich bin Eigentümer einer Kopie eines vollwertigen Spiels. Ich bin natürlich nicht geistiger Eigentümer von Doom, das ist id Software oder jetzt wer auch immer, Bethesda. Aber ich bin Eigentümer dieser vollwertigen CD mit dem ganzen Spiel und die kann ich, damit kann ich machen, was ich will. Die kann ich rumwerfen, die kann ich mit irgendwo hinnehmen. Und heutzutage bin ich halt Besitzer einer zeitlich unter Umständen wahrscheinlich begrenzten Lizenz.
Richtig.
Nutzungslizenz, wie du schon gesagt hast. Das ist wie ähnlich wie das Streaming-Konzept. Es regt sich teilweise ein bisschen Widerstand bei den Leuten, die auch bei den Streaming-Anbietern gesagt haben, also dieser Fragmentierungskack und noch Werbung dazwischen für ein Produkt, für was ich eigentlich schon gezahlt habe, dann hole ich mir vielleicht doch noch mal bei irgendeinem André-Markt oder wo auch immer so eine Blu-ray oder eine DVD und verkaufe die nach dem dreimal gucken wieder für 2 Euro, weil das mache ich halt nicht mit, ohne jetzt zu sagen, ich kann es eh nicht ändern, wie du richtig festgestellt hast, das wirst du nicht ändern können, es sei denn, die Industrie kriegt eine größere Quittung irgendwann. Was mich jetzt eigentlich zum Hauptthema schon fast bringen würde, zu sagen, droht irgendwann demnächst mal wieder ein Videospiel-Crash, wie wir ihn in den 80ern hatten, weil auch da, hauptsächlich US-Firmen, muss man sagen, den Hals irgendwie nicht voll bekommen haben, in einer Goldgeber-Stimmung immer mehr Spiele, immer mehr qualitativ schlechte Spiele auf den Markt gespült haben und am Ende das ganze System unter dieser Last von keiner Abnehmer. Der Einzelhandel hat die Spiele nicht mehr absetzen können, konnte sie nicht zurückgeben, wie auch immer, sich quasi selbst liquidiert hat, was dann dazu geführt hat, dass die Japaner reingekommen sind und gesagt haben, wir machen jetzt ein Seal of Quality, wir sehen zu, dass wir nicht Scheiße raushauen. Und dann ging es wieder genau gegenteilig, also diese typische Wellenbewegung. Und das wäre auch meine Frage, sieht einer die Gefahr, dass besonders die Videospielhersteller oder größere Firmen wie Microsoft, die ja jetzt auch schon gesagt haben, ach, Xbox ist irgendwie ein Verlustgeschäft, irgendwie haben wir da auch nicht so wirklich mehr Lust, da uns reinzulehnen, dass es wieder mehr in die Richtung geht, wie auch beim Videospiel-Crash. Ein Computer ist eine quelloffene Plattform. Und da sind ja auch Indies ganz oft irgendwie geboren worden, die sehr große Umsatzzahlen generiert haben, sowas wie ein Stardew Valley. Das kommt ja alles ursprünglich mal vom PC, bevor es irgendwie doch den Weg auf die Konsolen geschafft hat. Seht Minecraft. Ihr auch die Genau, Minecraft. Nochmal guter Sprung zurück. Seht ihr auch die Gefahr, dass wenn man sich so wie die Filmindustrie verhebt, weil die hat die Quittung jetzt schon bezahlt und geht wieder zurück zu kleineren Filmen, selbst Marvel macht jetzt wieder kleinere Filme, die auch wieder positiver in der Kritik dargestellt werden, also so dass die auch spiegeln, das ist der richtige Weg, weniger ist manchmal mehr. Seht ihr die Gefahr, dass wenn wir das so weitergehen, den Weg, oder wenn solche Firmen wie EA das so weitermacht, dass sie irgendwann weder die Anleger zufriedenstellen, noch die Kunden, noch die Studiokultur erhalten bleibt?
Das glaube ich nicht unbedingt. Ich verstehe den Ansatz. Ich würde aber mal in den Raum werfen, dass die Film- und Serienbranche noch ein ganz anderes Problem hat, warum sich da so ein extremer Wandel im Markt gezeigt hat. Gerade bei der Film- oder in der Filmindustrie war ja das Kino der hauptausschlaggebende Indikator für Erfolg und Misserfolg. Mhm. Später kamen dann noch die Blu-ray- oder DVD-Verkäufe on top hinzu. Da sich aber durch dieses Streaming das ganze Sehverhalten der Menschen geändert hat und das Kino ja absolut rückläufig ist. Ich meine, wie schnell ist mittlerweile ein Film aus dem Kino raus im Streaming? Den Vorteil haben die Videospielmacher eben, dass sich da nichts dreht. Die Plattform ist und bleibt dieselbe. Entweder ist es die Hardware, die ein Stück weit limitiert oder ist und auch in gewissen Zyklen läuft, also Konsolen, oder es ist der PC. Aber ob wir jetzt die Disk ins Laufwerk legen oder Stream, was ja noch weit weg ist bei Games, also was ja noch nicht so wirklich final läuft.
Es war ja mal da, aber es hat sich ja nicht so.
Genau. Oder halt Download und dann spielen und über die Cloud alles wieder hochspeichern. Da ändert sich nicht wirklich viel dran. Also rein technisch ist es halt sowieso ein Produkt, was immer schon so konsumiert wurde. Deswegen glaube ich auch, ein Stück weit Dennis auch nochmal recht zu geben, das Ding ist im Wandel und der Bruch von Big Box auf DVD-Box fand ich gefühlt emotional schlimmer als dann von DVD auf Steam, weil ich dann sogar noch Steam in seiner Form im Nachhinein jetzt betrachtet das bessere Produkt finde als DVD-Boxen. Also die Frage wird halt sein, und ich glaube, das wird ein Riesenproblem sein, schafft eine der beiden Branchen, damit meine ich jetzt die Streaming-Dienste im Film- und TV-Serienbereich oder aber auch im Gaming-Bereich, erstmal klar zu definieren, dass man irgendwo ein Vertriebsplattform sieht. Ich fand, Microsoft ist jetzt den richtigen Schritt gegangen, zu sagen, okay, unsere Xbox ist halt kacke, wir haben es auch mal langsam eingesehen. Entschuldigung, Dennis.
Nein. Das Gesicht oben abgewartet. Ja, ich bin ja auch kein Xbox-Hasser.
Wir öffnen einfach unser gutes Produkt, was wir entwickeln, öffnen wir einfach auf die größere Plattform, auf die PlayStation-Plattform. Was ja durchaus aus unternehmerischer Sicht total gut ist. Ich meine, wenn ich ein gutes Spiel habe und ich habe halt begrenzten Absatzmarkt, weil meine Konsole nicht so performt wie die anderen, ja, dann öffne ich sie halt einfach. Ne? Das hat Sony auch irgendwann gemacht, wo wir alle gesagt haben, oh, wie können die das jetzt nur da hinten? Nee. Machen wir auf dem PC, weil wir verdienen damit Geld. Deswegen glaube ich, noch die Videospielbranche noch ein bisschen mehr von diesem Crash schützen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Wovor die sich nicht schützen können, ist überbordende Kritik, die wir mittlerweile sehen, halt Crunchtime, Studioschließung, reine Erfolgsbetrachtung, dieses Stückchen Liebe, was man jetzt langsam durch die Indie-Titel wieder bekommt, wo dann auch wirklich, wie sich Communities aufbauen. Das ist das, was du schützen musst. Ich glaube, der Vertriebsweg an sich führt da nicht wirklich zum Crash. Ich glaube, der Crash wäre nur dann, wenn man den Spieler in seiner Klugheit oder die Spieler und die User in ihrer Klugheit unterschätzt und den einfach nur noch friss oder stirb vorsetzt.
Plus zu viel Kannibalisierung würde ich noch reinwerfen, weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, wir sind alle keine Freunde von dem x-ten kreativ bankrotten Open-World-Titel. Also ich finde, Ubisoft ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie man sich selber irgendwas kaputt macht, indem man das gleiche Spiel mit einem anderen Kleid irgendwie 100-mal rausbringt und man es irgendwann
verschlimmbessert.
Also nicht nur verschlimmbessert, sondern ist nicht mal, dass ich da sage, ich hasse die Spiele von Ubisoft, sondern sie sind mir einfach egal. Und das ist noch schlimmer, als irgendwas zu hassen, wenn es einem völlig egal ist und man denkt, ja, ist halt Assassin's Creed 12 rausgekommen, gut.
Oder noch schlimmer, welches Assassin's Creed ist jetzt das aktuelle? Weißt du, ich weiß nicht, ob ihr
man noch nicht mal mehr mitbekommt, in welcher Periode es gerade spielt, welche Titelzahl es erhalten hat. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn deine Produkte egal sind. So, was Dennis gesagt hat, man hat Steam akzeptiert oder man mag es mittlerweile. Oder habt ihr beide sogar gesagt, dass ihr am Ende gefunden habt, dass es eigentlich gar kein schlechtes Konzept jetzt mal in sich, so, wenn man das einmal so akzeptiert hat. Was man Valve auch zugutehalten muss, ist, es ist natürlich ein Unternehmen, was Geld verdienen muss. Es ist ja manchmal dieses Verklärte, dass man sagt, das ist mein Freund, das ist eine gute Firma und das ist eine schlechte Firma. So vom Gefühl her, was ja eigentlich de facto nicht stimmt, weil Firmen sind dazu da, um irgendwie Gewinn zu generieren. So, ja, es ist ja nicht, dass die dein Freund sind. So, aber es gibt halt Firmen, die machen es geschickter und Firmen, die zuhören. Und es gibt Firmen, die halt ständig sagen, ja, wir wissen, was gut für dich ist und wir hören nicht auf deine Belange. Yay. Und das ist der Unterschied. Deswegen ist halt, deshalb ist halt Valve, ich muss immer noch über dieses Meme lachen, wo halt Gabe Newell da sitzt, so als weiße Lichtgestalt mit einem weißen Rauschebart und weißem Hemd, dann drunter steht, wie heißt eigentlich die wirtschaftliche Taktik, nichts zu tun, während sich die Konkurrenz permanent in den Fuß schießt. Und genau das beschreibt es halt. Die machen halt nichts, sie fahren ihr Ding und hören auf die Community. Und damit siegen sie die ganze Zeit. Auch wenn man jetzt sagen kann, das ist ja trotzdem, die haben ja trotzdem Kopierschützer drauf. Ohne Steam kannst du die Spiele nicht spielen und so weiter. Alles legitime Kritikpunkte, aber die Firma an sich und wie sie nach außen wirken, die haben halt gewonnen bei PC-Spielern. Und deshalb bin ich auch jemand, der auch wirklich sagt, Steam, ich mag Steam. Es ist nicht, dass ich da irgendwie, ich weiß die Kritik, ja, aber es ist, ich habe es trotzdem verinnerlicht, dass ich das gerne nutze in irgendeiner Form. Das wäre das, was Dennis vorhin gesagt hat, man muss auch irgendwann mal aufhören, die Wolken anzuschreien und zu sagen, ja gut, wenn ich das jetzt spielen möchte, muss ich vielleicht ein Stück mitgehen oder ich entscheide mich ganz dagegen und sage, ich mache jetzt ein anderes Hobby, weil mir gefällt die Richtung nicht, in die sich das bewegt.
So. Spannend ist das ja eigentlich, damals zu dem Zeitpunkt, als Steam ja so, ich sag mal, gewachsen ist, gab es ja auch noch für die Blizzard-Titel, den Blizzard-Launcher quasi, ne? Da war man auch so ein Stückchen stolz drauf, was man da so drin hatte. Ja, aber
ich glaube, der kam verhältnismäßig spät. Ne? Es gab diesen typischen WoW-Launcher, aber das war ist jetzt nicht das Gleiche. Das gab es ja oft irgendwelche Spiele-Launcher. Dieser WoW-Steam-Ersatz so gesehen, der kam dann irgendwann später. Den gibt's ja immer noch. Genau.
Und dann kam EA. Irgendwann so Windows 7-Zeit muss das gewesen sein. Ja. Da kamen die ersten Launcher. Also unter Vista habe ich mein WoW noch ganz normal von der Platte gebootet.
Ja. Und dann kam Origin. Boah, ey, habe ich dieses.
Boah, das war eine Kacke. Kam jetzt City damals.
Aber jetzt warte mal, bevor wir jetzt wieder abdriften, Dennis, entschuldige.
Alles gut.
Kassel, was denkst du denn darüber? Oder hast du keine Meinung?
Tatsächlich habe ich da keine allzu große Meinung, weil ich habe tatsächlich kein Problem damit, wenn wie jetzt bei Indiana Jones oder bei Fallout 4, wenn ich mir die Disk einlege und der lädt dann 5 Milliarden Gigabyte runter. Hm. Lustige Geschichte dazu, als ich die Disk reingelegt habe, fing der an zu rödeln. Und dann stand irgendwann mal, okay, das Spiel ist spielbereit in knapp 45 Minuten. Und das komplette Spiel ist in 4 Stunden fertig. Da dachte ich mir so,
huch. Aber da muss ich kurz was sagen. Das ist jetzt, wir sitzen jetzt hier auf der Insel der Glückseligen, ne?
Ja. Es gibt auch Leute, die haben nicht dieses Internet, wobei ich jetzt auch kein schnelles Internet, aber es gibt Leute, die haben richtig beschissenes Internet.
Ich habe
ein Bild gekriegt. Die sitzen dann 2 Tage
dran. Genau, ich hab ein Bild bekommen, da stand plötzlich, das Spiel ist spielbereit in 3,5 Tagen.
Ja, ja.
Ja, ja, gut.
Und dann hoffentlich geht kein anderer noch ins Netz und fängt noch an also.
Zumindest hier in Deutschland ist das ganz extrem. Es gibt teilweise wahrscheinlich dritte Weltländer, die sind weiter als wir hier, unabhängig davon. Aber ich hätte mir ungern Indiana Jones als reine digitale Version gekauft, tatsächlich, weil ich hätte dann auch gern die Hülle in der Hand gehabt. Ups. Ich kann die dann, wenn ich fertig bin, die an den Dennis weitergeben. Es gibt da entsprechende Möglichkeiten. Es geht in die Richtung, ja. Für kleinere Entwickler ist der reine digitale Vertrieb ein Segen, vor allem Steam und Co. Auch ich will ja mein Spiel über Steam vertreiben. Als Datenträger würde ich das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil du dann so ein Datenträger kostet ja auch nicht gerade wenig.
Du hast die Mittel dafür auch nicht, ne?
Genau. Wobei ich persönlich sagen muss, ob jetzt Datenträger oder nicht, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass es keine schön ausgearbeiteten Handbücher mehr gibt. Finde ich eigentlich viel schlimmer, als das Spiel rein digital runterzuladen. Aber ich denke nicht, dass die Spielindustrie daran zugrunde gehen wird. Ich denke mal, dass sie einfach eher daran noch viel mehr wachsen wird, weil auch eine Generation aufwächst, die sowas wie Datenträger gar nicht kennt. Und die werden die uns ersetzen in Sachen Spieler irgendwann mal. Und es ist ja immer noch, für viele Leute ist die Diskette nur noch ein Speichersymbol. Die wissen gar nicht, dass es eine Diskette ist. Oder ein
Aber die haben uns doch schon ersetzt, wenn wir ganz offen sind.
Im Grunde ja. Also wenn
sorry, jetzt aber wir sind einfach alte gucken, Leute.
Sowieso. Im PC-Markt, glaube ich, sind wahrscheinlich die ältesten Spieler unterwegs. Und dann zum Konsolenmarkt und zum Handymarkt wird es dann entsprechend immer jünger. Aber ich habe mit der, so wie es sich aktuell entwickelt, kein Problem mit. Solange ich Spiele, die ich gerne als Datenträger haben möchte, auch noch kriege. Mich ärgert ein bisschen, dass ich Stray damals bei Release digital gekauft habe. 2 Monate später haben die gesagt, hey, das gibt es auch als Disc-Version. Dachte ich, hey, warum habt ihr das nicht schon vorher gemacht? Aber wahrscheinlich, wie gerade erwähnt, das Budget war halt nicht da. Nachdem das Spiel gut lief, war das Budget da und dann hat man es letztendlich gemacht.
Tatsächlich haben sie, nachdem das Spiel gut angekommen ist und gut verkauft wurde, gesagt, wir würden es gerne Fans auch ermöglichen, für die, die es sammeln wollen. Also es war, eigentlich haben die Verkäufe dazu beigetragen, dass es überhaupt als Disc-Form rauskam.
Also letzten Endes, da ist vielleicht dann noch ein bisschen Enthusiasmus bei den Entwicklern halt auch drin gewesen, sage ich jetzt mal, dass sie gesagt haben, okay, danke dafür, dass es so gut war, sage ich jetzt mal, oder dass ihr es so fleißig gekauft habt, deswegen geben wir euch noch eine Disc-Version. Das Ursprungsthema, Carsten, weil du halt nach dem Crash gefragt hast, ne? Ich gucke bei sowas immer so ein bisschen einfach auf Zahlen, wenn ich ehrlich bin, weil da kann man es am ehesten sehen, ob da was passiert oder nicht. Und ich glaube tatsächlich schon, dass wir in der Videospielbranche, da muss ich dir widersprechen, Dennis, irgendwie so ein Vibe kriegen wie bei den Filmen. Also erstmal, wenn du dir die Entwicklungskosten und die Zeit mittlerweile anguckst, wie lange es eigentlich dauert, bis so ein AAA-Titel, wenn er denn gut ist, überhaupt mal da ist, ne? Ich sag nur noch mal, GTA 6 ist ein Extremfall, ne? Wie gesagt, irgendwas zwischen 1,5 bis 2 Milliarden.
Ja, aber du musst mal sehen, da muss man immer noch reinfügen, die Jungs haben noch eine Cash-Cow am Markt, die einfach unsagbar viel Geld auch noch reinspielt. Also, wenn du
jetzt... Es ist aber egal.
Nee, es ist dahingehend nicht egal, weil ich kann dir sagen, wenn jetzt GTA Online und GTA 5 nicht noch so viel Geld verdienen würde, dann würden sie das andere auch forcieren. Sie haben ja alle Zeit der Welt, es kommt ja Schotter ohne Ende rein. Okay. Die haben über 1 Milliarde US-Dollar mit YouTube, mit dem Trailer verdient.
Aber dann gehen wir mal, dann gehen wir auf ein anderes Spiel, das irgendwie so, weiß ich nicht, ich nenne es einfach mal Spiel Z, das jetzt irgendwie so 200 bis 300 Millionen in der Entwicklung kostet, ja.
Nimm noch mal Ubisoft.
Sie stecken unglaublich viel Geld rein.
Ja, ich rede ja von Entwicklern und nicht von Pappnasen. Aber ist egal, pass auf, lass uns mal einfach nur ein fiktives Beispiel. Spiel Z hat irgendwie 5 Jahre oder 6 Jahre Entwicklungszeit, keine übermäßigen Lizenzgebühren oder sowas und kostet so 300 Millionen. So, wie gesagt, es ist absolut, und ich verstehe wirklich, es mag sein, dass es an mir liegt, aber ich verstehe die Leute nicht, die jetzt gerade immer über die Preise meckern bei Spielen und so. Ganz ehrlich, du hast eine Entwicklungszeit, du hast Kosten für die Entwicklung. So, und die sind hoch im Vergleich zu dem, was es mal war. Du hast einen einigermaßen, ich sag jetzt mal, gleich gebliebenen Verkaufspreis, bis jetzt die Nintendo kam mit den Switch-Spielen. Jetzt Mario Kart 90 Euro oder was das da ist, ne? So, aber jetzt guck mal, was du denn heutzutage an Masse an AAA-Spielen kriegst.
Jetzt so viel.
Wir hatten Jahre, der Markt ist halt satt, der ist übersättigt, es gibt nicht genug Spieler für die ganze Scheiße.
Das heißt aber
dann am Ende, das ist nichts Komisches, das ist keine Atomphysik, das ist normale Marktwirtschaft. Ich habe also ein Produkt, ich muss das Produkt, die Messlatte hängt immer höher. Wenn ich Umsatz machen will, muss ich die Messlatte noch höher hängen. Das geht natürlich linear mit Entwicklungskosten und Zeit zugange. Auch mit Leuten halt, die arbeiten da dran, also wieder Kosten. So, dann habe ich eine unglaubliche Konkurrenz. Wie gesagt, es scheißen sich im Moment viele Entwickler in die Hose, ihr Spiel zu releasen, weil sie Angst haben, dass GTA 6 vorher kommt. Ja, so, dann hast du noch den Faktor Mensch. Ja. Der Faktor Mensch ist im Moment in den letzten Jahren auch da muss ich wirklich meine persönliche Meinung mitteilen, irgendwie zu einer Mimose geworden. Es ist schnell einen Reddit-Post aufgemacht, alle sind am Jammern. Wieso kostet das Spiel denn jetzt 60 Euro? Warum, wieso, wieso denn 90? Und es ist übertrieben und ach, die Korb ist der Feind und keine Ahnung, so ein Bullshit, was man da lesen muss. So. Und dann hast du, dann hast du halt einfach, da hast du das Problem schon. Da hast du die Richtung und du hast den Grund, warum es in die Hose geht. So, das bedeutet, ich bin eigentlich dafür, dass das mal passiert. Es tut mir mega leid um die Leute, die dann da bei ihren Job verlieren. Natürlich, das wäre kein Mensch. Aber wenn ich das jetzt nicht so sagen würde, aber letzten Endes, es ist mal wieder wichtig, dass man mal wieder hingeht und mal sagt, okay, schön, das AAA ist jetzt vielleicht ein heutiges C-Spiel, ja, aber dafür schaffen wir mal wieder ein bisschen Konsens da rein. Sonst zahlst du, ich sag dir das, du zahlst für ein Spiel irgendwann 200 Euro.
Ich würd da zwei Aber reinstreuen. Okay. Ich gebe dir recht, diese AAA-Inflation ist brutal. Und wir reden jetzt von den großen Buden, die sehr viel Geld in die Hand nehmen, um sich den vermeintlichen AAA-Titel zu erkaufen. Die haben Druck, die müssen verkaufen. Da wirst du zugeschissen mit Sachen wie Assassin's Creed, mit einem schlechten Division 2, mit diesem komischen, wie hieß das Ding da, wo dieser komische Hamster da, Beyond Dingensbums da, so ein richtiges Kackspiel. Ihr wisst, was ich meine. Die sind ja schon so weit, dass sie sagen, wir bringen kein AAA, sondern Quadruple A ja, raus.
Das
aber das Gegenbeispiel gibt, ja, ist, aber, und das will ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gibt genug Spiele, die in letzter Zeit unfassbar erfolgreich waren, unfassbar kommerziell erfolgreich waren, wo eine Person dran gearbeitet hat, wo ein kleines Entwicklerteam dran gearbeitet hat, wo dieses Umsatz- und Gewinnmaximierungsdenken nicht im Vordergrund stand, sondern das Spiel und die Liebe zu dem Spiel im Vordergrund, dass der Erfolg sich eingestellt hat. Super. Aber
wie viele sind das in Relation?
Ah, ich glaube, was da an Indie-Spielen in den letzten Jahren nach vorne gekommen sind, ist eine hohe Quote.
Aber nichts, was so abgegangen ist, tatsächlich.
Aber ganz ehrlich, Obscure Expedition 33, jetzt kein Indie-Spiel, aber das hat von 30 Leuten entwickelt worden und hat sich wie Hulle verkauft. Genau das.
Scheiße, ich komme jetzt gar nicht auf den. Der Nachfolger soll Silksong heißen.
Hollow Knight.
Hollow Knight als Beispiel. Da sind genügend Dinger, wo auch richtig geht. Aber wo dann auch die Fanbase, die Spieler entscheiden, alles klar, das Ding ist geil, das kriegt ein Feedback, das kriegt Geld und das wird auch entsprechend weitergehypt. Also,
ja, aber wenn so ein Spiel, nehmen wir jetzt mal an, ganz ehrlich, wir nehmen mal Minecraft, so einfach als Beispiel. Wenn Minecraft ist damals durch die Decke gegangen, es hatte kein großes Studio, es hatte Mojang. Wenn dasselbe Spiel von EA oder von Ubisoft gekommen wäre,
kann man
wär's damals wahrscheinlich noch durchgegangen.
Ich glaube, wenn
heute hätten sie es zerrissen. Was macht ein Ubisoft dafür eine Scheiße? Warum habe ich denn jetzt Blockgrafik? Was soll denn der Mist?
Nee, ich
dafür
glaube, wenn soll ich auch noch ist, Geld ist Spiel gut.
Ich glaube, ja, das liegt aber auch an der Entstehungsgeschichte von Minecraft. Das kannst du, glaube ich, nicht so gut vergleichen, weil das ist halt als Spielen entstanden. Jeder konnte im Internet das mal
ausprobieren. Ich weiß, was Dennis sagen will. Ich weiß, was Dennis, grundsätzlich, wenn Ubisoft oder EA ein Spiel macht, ist der Gegenwind auf jeden Fall schon mal deutlich stärker, als wenn irgendein Unbekannter kommt.
Ja. Das haben die sich aber auch erarbeitet.
Ja. Das, ist aber das gleich
kommt wie, ja wieder nicht von ungefähr.
Genau, das ist aber das Gleiche wie, wenn ich im Burgerladen um die Ecke gehe und habe keine Erwartung und bin völlig fasziniert von einem Goldies-Burger, weil ich den in heiße Käsesoße dippe. Mhm. Und ich gehe nach McDonald's, wo der Big Mac gerade aussieht, als wenn er aus irgendeinem Arsch gezogen wurde.
Ja, richtig.
Das ist.
Nur trotzdem, ihr habt jetzt gerade im Dialog Indie-Studios mit Profi-Entwicklern verglichen. Ein Indie-Studio ist was ganz anderes. Ein Indie-Studio hat überhaupt keinen finanziellen Druck. Ein Indie-Studio ist in der Regel geldlich unabhängig, weil die es einfach so lange machen, bis es halt funktioniert.
Beim ersten Spiel. Danach kommt auch Druck auf.
Der Druck auch
irgendwie. Ja, und wie viele Indies haben sich dann auf lange Zeit gehalten?
Tatsächlich dann in dem Augenblick, wo der Druck kommt und wo die Erwartungshaltung nach oben geht, nicht mehr ganz so viele. Oder sie arbeiten lange an einem Nachfolger und es kommt dann da auch nichts.
Oder Microsoft kommt und implementiert die irgendwo und danach wird es trotzdem scheiße.
Ja, also es auch viele Indie-Entwickler gibt, die sagen, ich habe das Spiel jetzt fertig und dann bin ich wieder raus aus dem Thema. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele in dem Bereich. Seitdem ich da ein bisschen rumwusel, lese ich da halt so einiges, dass halt wirklich viele gibt, die sagen, hey, hier ist mein Spiel und das war's für mich im Videospielbereich. Ich mache meinen normalen Job wieder weiter. Deswegen gibt's von vielen schönen Indie-Spielen entweder einen Nachfolger, der gar nicht mehr von dem Ursprungsentwicklerteam ist, gibt's ja auch mal wieder mal, oder es kommt einfach keins, weil der selber gesagt hat, das war's.
Krass, wusste ich jetzt auch nicht.
Der Carsten beißt gleich in den Tisch.
Nee, ich würde noch mal gerne versuchen, das, was Morkon gesagt hat, noch mal irgendwie zusammenzufassen. Weil du hast vorhin gesagt, wenn ich die richtig verstanden habe, eigentlich sind es ja zwei konträre Lager. Wir haben uns als Konsumenten, die halt so ein dickes Kind sind, was kein Eis mehr mag, und auf der anderen Seite die Eisproduzenten, die halt immer besseres, leckeres Eis produzieren, und wir sind halt schon fett und rund und möchten gar nicht mehr. Und die müssen aber verkaufen. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr zusammen. Und im Endeffekt habe ich dich richtig verstanden, dass du es in Anführungszeichen traurig, aber nicht schlecht finden würdest, wenn sich das mal durch halt ein Absacken der ganzen Sache ein bisschen ausleveln würde, weil was kommt nach AAA, Quadruple-A, Octoctle-A, was auch immer irgendwie, was man sich für einen komischen Scheiß aus dem Hintern zieht, und eigentlich muss sich das wie so ein Markt von selber regeln irgendwann. Und Kult kann man nicht forcieren. Also es gibt auch keinen Film, der mit Ansage Kult ist. Kult machen Leute daraus, weil sie das geil finden. Genauso wie Minecraft Kult ist, weil Leute das irgendwie, da hat ein Underdog ein Spiel programmiert. Das ist cool. Deswegen erhebe ich den jetzt auf irgendeinen Thron oder Podest. Das kannst du nicht machen. Du kannst es nicht forcieren. Sowas kannst du nicht schaffen, weil die Leute kriegen es irgendwann raus, dass da irgendeiner hintersteckt, der das versucht hat, irgendwie aus der Kiste zu ziehen. Und das macht die Leute dann entweder sauer oder regt dann noch mehr Gegenwehr in den Leuten, ne? Also was vorhin gesagt worden ist, viele Indies, das waren halt alles Überraschungserfolge. Und im schlimmsten Fall haben sie es danach verkackt. Oder aber so Extrembeispiele wie Stardew Valley. Der Macher macht jetzt zwar ein neues Spiel, also der Programmierer, aber der hat auch gesagt, ich bin dadurch Milliardär wahrscheinlich geworden, Millionär zumindest auf jeden Fall mal, und hat gesagt, ich brauche jetzt auch nichts mehr machen. Das Ding ist jetzt durch für mich. Aber wie oft passiert das?
Also der persönliche Erfolg da mal nebendurch. Es gibt immer diesen einen, der es irgendwie schafft, ne? Und der es auch durch Leistung schafft, der auch mit Herzblut da weiterkommt. Es gibt immer diesen einen. Aber dieser eine, das ist keine Geschäftsidee. Das ist
Glück.
ein glücklicher Zufall und Ahnung. Ahnung muss er haben und ein glücklicher Zufall, ne? So, aber letzten Endes, du sagst, du hast es ja gerade noch mal zusammengefasst, und das war eigentlich richtig, was du gesagt hast. wir haben jetzt im Moment eine ähnliche Situation wie damals in den 80ern, als der Videospiele-Crash kam. Der Markt war nicht mehr großartig da. Die Leute waren satt. Sie hatten genug Spiele, sie haben gespielt und sie fanden es dann, sie waren gewöhnt, bei jedem Spiel eine neue Innovation zu kriegen, nur in der kürzeren Zeitspanne, weil es wie die richtige Gamer gab es damals, ja noch nicht, bevor Atari dann mal angefangen hat. So, und dann irgendwann war das Interesse weg. Und so ist es jetzt auch. Also wenn ich mir als Beispiel, ich bin ja so ein ganz tief im MMO-Thema drin. Ich höre viele Podcasts, die auch hier von MMO News zum Beispiel, mal Grüße an die Jungs, ihr macht einen tollen Job, die sowas halt dann auch immer wieder berichten über andere MMOs, die halt dann gerade entwickelt werden. So, oder beziehungsweise releasen. Diese Release-MMOs, die haben am Anfang, wenn sie Glück haben, haben sie einen Peak. Was weiß ich, 200.000 Spieler, 300.000 Spieler, also viele sind Steam-Releases und auf einmal guckst du 3 Monate später und es ist tot. Warum? Weil die Leute da sitzen, die Leute, die MMOs spielen, die sind in ihren Lagern unterteilt. Du hast die WoW-Community, das ist die größte. Du hast die Guild Wars und von mir aus Final Fantasy-Community. Das ist dann die zweitgrößte. Dann gibt's noch 3, 4 andere und das war's dann. Und die Leute wollen ein Spiel, was in ihr Raster passt, nur besser ist. Und das gibt es nicht. Es gibt kein, es gibt kein Microsoft oder kein von mir aus ID Soft Game, das einfach mal eben kommt und ein WoW 2.0 macht. Und alle Leute feiern's, weil's halt 2.0 WoW ist. Es gibt es nicht. Es gibt entweder du bist der Nachmacher, ja, der es dann nicht besser gemacht hat, weil die Leute sich auf irgendwas umgewöhnen müssen. Oder du bist der Typ, der halt eine neue Innovation versucht hat, die halt einfach nie ankommt. Das heißt, letzten Endes, welche Option hast du? Du verlierst. Es ist egal, was du tust. So, und dasselbe hast du im Moment aus meiner Sicht, alles nur persönliche Ansichten, ich kann es leider nicht mit Fakten und Zahlen belegen, auch bei dem AAA. Ohne Scheiß, du hast entweder ein Assassin's Creed oder du hast was anderes. Du hast entweder ein Fortnite oder was anderes. Du hast entweder ein Call of Duty oder du hast den Rest. Und dazu zählt mittlerweile auch
Battlefield. Neue IPs haben es tatsächlich wirklich sehr schwer
gegen. Wie willst du es machen? Stehen. Wir sind wieder bei den Entwicklungskosten. Wie willst du es machen? Du gehst zu einer Bank und sagst, gib mir mal 300 Millionen, ich will ein Spiel entwickeln. Dann sagt die Bank, klar, sicher, mach mal. So, dein Geld kriegst du vielleicht sogar noch. Und dann? Wie willst du es absetzen? Wie willst du es machen?
Wobei,
zu welchem Preis?
Dieses, das ist ja das, was ich gerade ganz kurz sagte, ja. Dieses Obscure Clay Expedition 33, das ist so eigentlich so ein sehr gutes Beispiel, was also das Studio aus Frankreich zeigt gerade Ubisoft, wie es funktioniert. Die haben da ein Spiel rausgehauen, was höchst Doppel-A oder dreimal A-Ambitionen hat. Verkauft sich, glaube ich, schon über 2 Millionen Mal hat sich's verkauft. Von einem 30-köpfigen Team, und das ist jetzt kein Indie-Team gewesen, überwiegend ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter sogar, die gesagt haben, hey, Ubisoft ist scheiße, wir gehen. Da haben die recht gehabt. Also es gibt natürlich dann auch immer wieder mal solche Perlen dazwischen, aber es ist halt wirklich, ist wie im Kino. Die Leute rennen lieber und gucken sich die 30. Fortsetzung an. Manchmal, wobei Mission Impossible funktioniert jetzt nicht so gut, die im letzten Marvel-Film mit Ausnahme von dem einen auch nicht so, aber
Ja, aber du musst ja, wenn du Vergleiche stellst, musst du ja bei beiden Komponenten in deinem Vergleich dieselben Variablen haben und dieselben Parameter. So, und wir können jetzt nicht hingehen, das Spiel, was du gerade beschrieben hast, kenne ich nicht, aber wir können jetzt nicht hingehen und können eine jahrelang bestehende feste IP mit irgendeinem Indie oder irgendeiner Neuerscheinung vergleichen, die einmal gestartet ist und jetzt einmal durch die Decke geht. Die Chance, dass sie eine feste IP werden, ist sehr gering. Die Chance, dass der zweite Teil nicht floppt, ist sehr gering. Also, ich will den Leuten nichts Böses. Nochmal, ich kenne das Spiel nicht mal, aber das ist einfach Marktanalyse. Das sieht man, wenn man sich einfach die letzten Jahre so ein bisschen anguckt. Und die letzten Jahre, die wir hier nun mal hatten, war immer, oh, das ist krass. Alle kaufen's, alle haben's gespielt, super, danke. Dann kommt ein Nachfolger, finden wir alle nicht so geil. Reddit geht wieder steil, alle holen wieder rum. Teil 3 gibt es nicht, danke, tschüss. Das ist eigentlich im Moment gang und gäbe. Und ich will ja auch nicht frustrieren, aber das ist einfach die Realität. Das heißt, du hast jetzt gerade eigentlich nur noch die großen IPs. Wir sind wieder beim Thema Quad AAA. So, und die versuchen halt zu melken, was geht, über einen Bedarf, der eigentlich jetzt schon satt ist. Und warum ist der Bedarf satt? Da können wir vielleicht auch mal kurz einschneiden. Ist ganz einfach. So ein Quad-AAA-Spiel, die meisten davon haben irgendwie eine Spielzeit von 150 Stunden. Chris, du hast es gerade selber gesagt. Du hast 15 Stunden zugebracht in 3 Wochen oder so. Ne? Jetzt musst du das mal hochrechnen. Also 3 Wochen für 15 Stunden, also 30 Wochen für 150 Stunden. Das heißt, du spielst dieses Jahr generell nichts anderes mehr.
Nee, so schlimm wird es
nicht sein. Deswegen ja auch alle so Angst.
Ich glaube, das Spiel braucht nur 30 Stunden, bis ich durch bin oder sowas.
Aber ich glaube, unsere Betrachtung ist auch echt süß, weil wir machen uns da Gedanken, während irgendwelche Leute, und das ist einfach so, weil man sieht es letztendlich ja, es wird bezahlt, kaufen sich einfach Handyspiele und oder laden sich irgendwelche Spiele runter, die selber von sich selber alleine spielen. Wie heißen die Dinger da? Diese?
Idle Game.
Ja, Idle Game. Also ich glaube, wir sind in einer tollen Videospielzeit aufgewachsen und betrachten das Ganze jetzt auch aus einer ziemlich
nüchtern realistisch bei manchen Sachen, wenn ich das so mal zusammenfasse, was wir heute gesagt haben, auch interessanter Ansatz, gut, dass das nochmal kam, habe ich mir irgendwo kurz aufgeschrieben, aber gar nicht mehr erwähnt, die Zeit, der Faktor Zeit. Ja, ja. Auch der Konsument, die Zeit eines jeden ist begrenzt und jeder ist ein Marktschreier in dieser Branche und er sagt, spiel mein Spiel und ich erweitere das noch, damit du immer da dran bleibst. Games as a Service war ja so ein Beispiel, ne?
Ja.
Du musst dieses Spiel spielen. Das ist jetzt dein Lebensinhalt nach der Arbeit. Spiel dieses Spiel bis zur Unendlichkeit, damit wir daraus Geld generieren können. Mhm. Und die Leute, man möchte sich auch mit etwas anderem beschäftigen und man möchte vielleicht auch mal einen neuen Input haben und deshalb geht das dann auch in die Hose. Versus so ein Spiel kostet dann auf einmal exorbitant viel. Könnte man ein eigenes Thema drüber machen, auch, dass manche Sachen für mich auch eher Steuerbetrug sind als wirkliche Entwicklungskosten. Also Beispiel der Filmebranche nochmal, vielleicht nur ganz kurz am Schluss. Es gab so einen Netflix-Film, der hieß The Electric State.
Ah, habe ich
geguckt. War so ein komischer.
Fand ich eigentlich ganz gut.
Mal davon ab, wie man den jetzt selber persönlich fand, aber die Effekte waren nichts, wo man gesagt hätte, ist jetzt besser als irgendein letzter Star Wars-Film oder so. Es ist in Ordnung, es ist seichte Unterhaltung. Und dann kam, was dieser Film gekostet hat. Und dann habe ich nur gedacht, das ist unverschämt. Das ist wirklich Betrug. Da hat sich jemand selbst die Taschen voll gemacht und dann gesagt, der Film hat übrigens 350, was auch immer, wie teuer. Der war halt, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber jemand hat die letzten Filme, die letzten Blockbuster, die letzten 10 Jahre zusammengerechnet und kam nicht mehr annähernd auf die Summe, so ungefähr. So, und dann denkt man sich, das hat nichts mehr mit Wirtschaften zu tun, das ist frech. Und solche Sachen passieren, denke ich mal, auch in der Videospielbranche, dass man sich verhebt und man könnte mit besserem Haushalten und Wirtschaften auch nicht so eine Fallhöhe haben. Also sage ich jetzt einfach mal ganz vage, dass es halt, ja, ich gebe dir recht, die Sachen sind teurer geworden, längere Entwicklungskosten, mehr Leute, mehr Profis, mehr Leute, die dran partizipieren. Generell, es kostet mehr Geld. Ja, auch wirtschaftliche Verhältnisse sind anders. Jetzt, ne, was weiß ich, ob jetzt ein Trump noch irgendwelche Zölle auf irgendwas erhebt, wie auch immer, das spielt alles irgendwie damit rein. Kann man natürlich auch als billige Ausrede nehmen für, ich mache jetzt die PlayStation nochmal 3-mal teurer. Können wir alles diskutieren. Aber ich glaube, manchmal, ne, ein guter Programmierer kriegt vielleicht auch ein Programm in 2 MB hin und ein schlechter sagt, ja, das braucht halt 20, weil ich Zeilen Code da drin habe, die eigentlich unnötig sind und schleifen, aber ist halt jetzt so dick geworden. Es ist halt nicht immer unbedingt gesagt, dass es gesetzt ist, dass jetzt immer alles mehr kosten muss, finde ich.
Kann ich dir nicht beantworten, deine These, also ich verstehe sie, aber ich kann sie nicht beantworten, wenn ich keine Bücher sehe.
Weil, das können wir sowieso nicht beantworten.
Weil ein Buch.
Genau, aber
Weil ein Buch muss belegbar sein, ein Firmenbuch. Es ist egal, ob du irgendwo, unkritisch gemeint, irgendwo in Uganda sitzt oder ob du in den USA oder in Deutschland sitzt oder für jeden Spaß einen Paragraphen hast. Also eigentlich muss es belegbar sein.
Gut, ich sage jetzt mal, also vielleicht bin ich auch naiv, aber ich gehe jetzt zu irgendeiner befreundeten Effektschmiede, sag, bau mir mal einen Roboter in den Film, da sagt er, das kostet 150.000 Euro, aber knicke die Knack unter uns, ich 25.000, den Rest schiebst du mir schön auf dein eigenes Konto, kriegt ja eh keiner mit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wundert mich bei manchen Filmen halt, wo diese Summe herkommt, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein.
Nicht nur bei Filmen, auch bei Gebäuden.
Dass es andere hingekriegt haben, mit, es sieht besser aus mit weniger Geld und dann sagt mir einer, ja, das Ding hier habe ich hier hingewichst und das kostet jetzt den Betrag, ich weiß ja nicht.
Abschließend, Carsten, ich weiß ja nicht. Soll ich dir was sagen? Ich zahle mal Netflix-Abo sowieso. Ich hatte eine Stunde 30 Spaß, weil ich den Film gut fand und der Rest ist mir scheißegal.
passende Schlussworte.
Jo, binden wir das hier ab. So, ihr wisst auf jeden Fall, spielt das aktuelle AAA-Spiel so lange, bis derjenige Neues rausbringt, und hört auf jeden Fall immer weiter diesen Podcast. Ne? Wir danken übrigens auch für die ganzen schönen Bewertungen bei Spotify und Co. Das wollten wir auch nochmal kundtun. Das haben wir nämlich letztes Mal wieder nachgeschaut. Immer fleißig gewachsen, die ganze Sache. Macht weiter. Das ist der Lohn, den ihr uns geben könnt. Attraktiv wäre noch Patreon und Co. Aber eine kostenfreie Bewertung und ein kostenloses Abonnement unserer verrückten 90 Minuten hier, das können wir euch anbieten.
Gut, danke schön.
In dem Sinne wünschen wir euch nach dieser doch sehr emotional leicht aufgeheizten Diskussion, ich sehe noch leichte Nachkalkulations- und Nachgesprächsrunden, aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir vielleicht nochmal aufdröseln sollten, und das sollten wir auch im Auge behalten für euch. In dem Sinne.
Das ist ja
wünschen wir euch
das Schöne an diesem Podcast.
Genau.
Dass immer die Meinungen so vielfältig sind. Da ist nicht so ein Einheitsbrei zu erwarten. Damit habe ich auch nicht gerechnet bei dem Thema.
Apropos vielfältig. Ich sehe gerade auf unserer Webcam, der eine sitzt im grünen, der andere im blauen, der andere im gelben, der andere im roten Licht. In dem Sinne, gehabt euch wohl, habt einen guten Start in den Tag, einen guten Mittag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.